Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Heratz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. November 1918. In zwei Nachbarländern brodelt es gleichzeitig. In Deutschland stürzt das Kaiserreich. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht rufen zur sozialistischen Revolution auf. Und in den Niederlanden steht der Sozialdemokrat Pieter Jelles Troelstra im Parlament auf und verkündet, jetzt ist auch hier die Stunde der Revolution gekommen. Nur, in den Niederlanden passierte danach nichts. Kein Umsturz, keine Räte, keine Revolution. Die Geschichte kennt diesen Moment heute nur noch als, in niederländischer Sprache, Vergissing von Troelstra, Troelstras Irrtum. Ein Mann, der sich, man kann es ruhig so sagen, blamiert hat, weil er die Lage falsch eingeschätzt hat. Aber war das wirklich nur ein Irrtum? Oder stand die niederländische Gesellschaft 1918 tatsächlich näher an einer Revolution, als wir bisher dachten? Und warum ist die deutsche Revolution zwar gelungen, aber trotzdem am Ende auch gescheitert? Zumindest aus sozialistischer Sicht. Genau darum soll es heute in unserem Podcast gehen. Um einen deutsch-niederländischen Vergleich zweier gescheiterter oder zumindest unvollendeter Revolutionen. Um die Frage, was eine revolutionäre Situation überhaupt ausmacht. Und um zwei ganz unterschiedliche revolutionäre Typen, den vorsichtigen Parlamentarier Troelstra und die überzeugten Radikalen Luxemburg und Liebknecht. Und dazu begrüße ich Lorenz Schulze-Marmeling, der zu diesem Thema eine sehr gelungene Masterarbeit geschrieben hat. Hallo Lorenz, schön, dass du Zeit für uns hast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Lorenz, ganz kurz zur Erklärung. Was ist mit der Vergissing von Troelstra genau gemeint?
Also ich würde das ganz gerne einmal kurz und bündig in den Kontext von europaweiter politischer Spannungen und Unruhen im Rahmen des Ende des Ersten Weltkriegs so einbetten. Wir haben quasi einen ersten großen Krieg mit bis dahin unvorstellbarer Zerstörungskraft und davon sind auch die eigentlich kriegsneutralen Niederlande nicht unbetroffen. Der Hintergrund ist der, dass die Nordsee in der Zeit zum Kriegsgebiet erklärt wird und das ist für eine Nation, deren Makroökonomie so stark vom Handel abhängig ist, ziemlich fatal. Ich glaube, Ende des Ersten Weltkrieges sind 80% der Handelsschiffe der Niederlande zerstört. Das macht sehr viel aus. Die Regierung schafft es zwar durch die Stimulierung der eigenen Industrie, die bis dahin eigentlich sehr schwach ausgebaut ist vergleichsweise, das Fehlen der Importbeschaffung ein bisschen entgegenzuwirken. Allerdings sieht sie sich auch dazu gezwungen zu Lebensmittelrationierung und anderen Eingriffen in die Wirtschaft zu greifen. Und das funktioniert nicht optimal. Also das ist die Regierung, die eigentlich genauso wie die Niederlande eine Handelsnation sind, sind sie auch eine sehr klassisch liberale Wirtschaftsnation und haben bis dahin auch eher so eine Laissez-faire-Ökonomie gefahren. Und dieser Mangel an Erfahrung führt auch dazu, dass es halt viele Kriegsgewinner gibt, also viele Schwarzmarkthändler, die davon profitieren, während der Großteil der Bevölkerung stark unter den Einschränkungen der Importe leidet. Also es gibt auch in den Niederlanden viel Hunger, es gibt auch in den Niederlanden einen Anstieg der Arbeitslosigkeit und eine drastische Verschlechterung der ökonomischen Verhältnisse. Auslöser der Ereignisse, mit denen ich mich beschäftigt habe, ist allerdings eine Unzufriedenheit innerhalb des Militärs. Also man kann jetzt vielleicht auch denken, warum haben die Niederländer dann da auch eine Mobilisierung? Drumherum ist halt ein großer Krieg und man muss die Grenzen bewachen und trotzdem wird im Militär die Unzufriedenheit immer größer. Also es gibt 4 Jahre Mobilisierung, Grenzüberwachung bei mangelhafter Bezahlung, Versorgung, die machen sich jetzt bemerkbar. Also es gibt eine gesunkene Moral im Militär, es gibt steigende Konflikte, Desertionen und Verweigerung. Und trotz allem ordert General Snyders im Oktober 1918 weitere Mobilisierung und die Streichung des Urlaubs an. Das führt im Lager der Haßkamp am 25. Oktober zu einem Aufstand, zu einer Meuterei. Die Soldaten plündern Vorräte, stecken Baracken in Brand, liefern sich Schutzwechsel. Und jetzt kommen wir zu dem Mann, mit dem ich mich hauptsächlich beschäftigt habe. Das ist Peter Jelz-Trulster. Er ist als Hintergrund Mitbegründer der niederländischen Sozialdemokratie. Er ist ihr Fraktionsvorsitzender. Er ist auch eine schillernde Figur der Arbeiterbewegung, ein starker Rhetoriker, der viele Anhänger mobilisiert. Und er bewertet den Aufstand in der Haßkamp viel politischer, als er war. Also die Soldaten haben viel mehr ihre Unzufriedenheit über ihre eigene persönliche Lage im Militär oder in ihrem Arbeitsumfeld quasi zum Ausdruck gebracht und kein Interesse an tiefgreifenden sozioökonomischen Veränderungen. Und er bereitet ein Manifest vor, das zur sozialistischen Revolution aufruft, findet damit allerdings wenig Anklang in seiner Partei. Und nichtsdestotrotz fordert er bei einer Parlamentsdebatte zu dieser militärischen Führungskrise nicht nur die Entlassung des General Snyders, sondern er stellt gleichzeitig die Legitimation und Persistenz der bürgerlichen Herrschaft in Frage. Also er nutzt die Bühne der Zweiten Kammer, um mit der Revolution zu drohen. Also mit frei übersetztem Wortlaut: Wenn ihr, die bürgerliche Herrschaft, nicht imstande seid, die Ordnung zu wahren, dann stehen wir, die Arbeiterklasse, bereit, die Macht zu übernehmen. Das ist der Anstoß zu einem Revolutionsversuch, der parallel zu dem Novemberumsturz in Deutschland geschieht, aber innerhalb weniger Tage bzw. einer Woche im Grunde verpufft, ohne dass etwas Tiefgreifendes passiert. Trulster wird zwar in den nächsten Tagen seine Revolutionsbestrebungen nochmal bestätigen, er findet auch damit durchaus Anklang innerhalb der Arbeiterbewegung. Und vor allem, und das ist relevant, er löst auch für einen Moment eine tiefe Verunsicherung der breiten Bevölkerung aus. Aber er löst keine Revolution aus. Es kommt nicht zum Generalstreik, es kommt zu keinen Aufständen, kaum Aufständen. Es gibt keine Kämpfe, keinen Umsturz. Und innerhalb weniger Tage stabilisieren sich die Regierung, Monarchie und bestehende Gesellschaftsordnung. Deswegen räumt er auch später selber ein, sich hinsichtlich des Zeitpunkts und der realen Machtverhältnisse geirrt zu haben. Und das ist der Punkt, wo wir zum Begrifflichkeit kommen. Hier hat die Historiografie, zumindest seit Ende der 90er, sich zu der Bezeichnung Verrissing von Trulster, also der Irrtum von Trulster, verleiten lassen.
Ja. Über die Gründe können wir ja gleich nochmal vertieft eingehen. Das war die niederländische Seite, jetzt wäre die deutsche Seite. Was geschah in Deutschland?
Genau, also du hast es ja auch vorhin schon angesprochen, es kommt tatsächlich zum Sturz der Monarchie, es kommt zu einer revolutionären Situation auf jeden Fall und zu einem politischen Machtwechsel. Ausgelöst von dem Kieler Matrosenaufstand, also die Deutsche, also die Kriegsmacht ist eigentlich sich bewusst, dass es ein aussichtsloser Kriegsausgang ist, schickt aber ihre Flotte, die auch mittlerweile sehr, sehr kriegsmüde ist, trotzdem nochmal in eine letzte ehrenvolle Schlacht und die verweigert sich dieser. Es kommt zur Verhaftung und gegen diese Verhandlung regt sich ein Aufstand auf, der auch sehr schnell eine politische Note bekommt. Und innerhalb kürzester Zeit bilden sich nicht nur in Kiel, sondern auch in vielen anderen Städten Deutschlands Arbeiter- und Soldatenräte. Es kommt zum Generalstreik, Massendemonstrationen, also all das, was in den Niederlanden ausgeblieben ist. Und letztendlich zum Zusammenbruch der militärischen monarchischen Autorität. Der Kaiser muss abdenken, tatsächlich auch ja in die Niederlande fliehen. Und die Regierungsgewalt wird an die Mehrheitssozialdemokraten, also Friedrich Ebert, übertragen. Also damit unterscheiden sich ja beide Fälle erstmal fundamental. Wir haben in den Niederlanden eine angekündigte sozialistische Revolution ohne tatsächlichen Machtwechsel und in Deutschland einen tatsächlichen Zusammenbruch der alten politischen Ordnung. Aber darauf kommen wir mit Sicherheit auch zu sprechen, ist die deutsche Revolution im Sinne der Maßarbeit unvollendet, weil sie beseitigt zwar Monarchie und politische Herrschaft des Regimes, aber die kapitalistischen Eigentums- und Klassenverhältnisse blieben weitestgehend bestehen. Ein anderer fundamentaler Unterschied ist auch das Schicksal der Protagonisten, mit denen ich mich hier auseinandergesetzt habe. Also ich habe mich ja auf deutscher Seite sehr stark mit Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht beschäftigt, die Persönlichkeiten, die eine sozialistische Räterepublik statt, die eben letztendlich entstandene parlamentarische Weimarer Republik anstrebten und Sie wurden im Nachgang des Januaraufstandes 1919 von den führenden politischen Mächten, also mittlerweile auch der Sozialdemokratie, verfolgt und letztendlich von den rechtsnationalistischen Freikorps ermordet. Dieses Schicksal ereilt Trulstein nicht. Er kann seine politische Laufbahn ja nahezu problemlos fortführen. Er wird zwar auf der einen Seite ziemlich verspottet, aber es gibt auch noch viele sozialdemokratische Anhänger, die ihn total ehren. Und es ist wichtig, auch hier nochmal hinzuzufügen, dass wir bewusst bei den deutschen Ereignissen von der Revolution 1918-19 sprechen, denn dieser Prozess von Sturz der Monarchie bis zur Etablierung der Weimarer Republik, der zieht sich bis in den Sommer 1919, und mit ihm einher geht noch eine lange Phase bürgerkriegsähnlicher Zustände, wo viele Sozialisten, auch wie Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, Unvollständigkeit der Revolution, also eben nicht die fehlende Überwindung der Klassenverhältnisse moniert und diese weiter erkämpfen will. Und da kommt es zu einer Reihe von Aufständen, Streiks, Kämpfen. Es gibt sogar teilweise kleine lokale Räterepubliken, die sich allerdings nie länger als wenige Wochen halten können und bis sie blutig niedergeschlagen werden.
Ja, bevor wir das Ganze vertiefen, wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, weil grundsätzlich erstmal habe ich immer ein starkes Interesse für politische und Sozialgeschichte und auch Protestforschung gehegt. Also gerade in meinem Studium habe ich das dann auch häufig innerhalb eines deutsch-niederländischen Vergleichs thematisiert. So als Beispiel, also ich habe mich auch mal im Rahmen meines Meisterstudiums, also viel, viel kleiner natürlich, viel eingegrenzter mit den Strategien und Instrumenten der studentischen Palästina-Proteste in Nijmegen und Münster beschäftigt. In diesem Fall war es ein Artikel über ein anderes Ereignis, das mir so den Denkanstoß gegeben hat, und zwar über den gescheiterten deutschen Oktober 1923, also einen viel stärker kommunistischen Revolutionsvorstoß innerhalb der Weimarer Republik. Der mich zu der Frage gebracht hat, gab es eigentlich irgendeine Form politischer Unruhen im frühen 20. Jahrhundert, proletarische Aufstände oder auch Revolutionsansprüche seitens der Sozialdemokratie oder Sozialisten in den Niederlanden. Und dann stößt man halt sehr schnell auf dieses Thema, die Verrissung von Trulstein. Und ich fand mehrere Aspekte sehr interessant. Also das ist einerseits diese Gleichzeitigkeit zum Sturz der deutschen Monarchie, zur Novemberrevolution und aber auch dieses Muster, jemand kündigt eine Revolution, aber es passiert eigentlich nichts. Und trotzdem fand ich da auch sehr schnell immer wieder Erwähnung, dass man zu jener Zeit eine Revolution in Niederland durchaus für möglich gehalten hat. Was mich auch dazu getrieben hat, war, dass es relativ klein gehalten wird in der englischen Geschichtsschreibung, meiner Meinung nach. Also es ist mehr so eine Randnotiz in der Gesamtdarstellung der niederländischen Entwicklung und gibt vergleichsweise wenig Forschung. Also wollte ich hier auch mich ein bisschen intensiver beschäftigen, um dort auch gegebenenfalls Lücken zu füllen. Und ich glaube, dass man mit der vergleichenden Forschung durchaus das Potenzial hat, nationale Routinen zu durchbrechen in der Geschichtsforschung und halt auch blinde Flecken sichtbarer macht. Hinzu kommt auch noch, ich fokussiere mich sehr stark natürlich auf Trulstas Vorhaben, aber das hat die bisherige Forschung auch. Für mich war es auch sehr wichtig zu betrachten, warum ist die Revolution gescheitert, und das nicht nur anhand persönlicher strategischer Aspekte, sondern halt auch anhand gesellschaftlicher Dynamiken.
Ja, lass uns das Ganze nochmal vertiefen. Fangen wir mit den Niederlanden an. Was, die Sache von Rotterdam hast du ja schon erwähnt, nicht? Welche Anzeichen von Revolution gab es dann überhaupt in der Zeit?
Ja, grundsätzlich erstmal natürlich die sich immer sichtbarer werdenden Klassenverhältnisse und Gegensätze. Also dass es für viele in der Bevölkerung spürbarer wurde, welche soziale Ungleichheit vorherrschte. Dann natürlich die Soldatenmeuterei, die Trulstein allerdings ja auch, wie ich bereits angesprochen habe, falsch interpretiert hat. Und trotz seines Anspruches ist es lange Zeit sehr ruhig geblieben in den Niederlanden. Ein Ereignis, das die Niederlande selbst erschüttert hat, war, glaube ich, auch schon der Fall der Monarchie in Deutschland und die Revolutionsproklamation von Liebknecht und auch Scheidemann der Mehrheitssozialdemokraten in Deutschland, weil das hat viele Niederländer dann doch sehr stark erschüttert und auch irgendwie das Gefühl erweckt, jetzt schwappt auch diese revolutionäre Welle rüber zu uns. Am 9. November lädt der Rotterdamer Bürgermeister Alfred Zimmermann zwei sozialistische Gewerkschaftler zu sich zum Gespräch ein und die erwarten erstmal nichts und verlassen sein Büro völlig verblüfft, denn Zimmermann hielt offenbar die proletarische Machtübernahme für so wahrscheinlich, dass er sie auffordert, den Übergang friedlich zu organisieren und insbesondere die Lebensmittelversorgung sicherzustellen seiner Stadt.
Und so, ich habe es auch verstanden, dass er quasi sich selber schon zurückziehen wollte.
Genau.
Also als Bürgermeister.
Genau, also er bittet sie quasi darum, doch dafür einen friedlichen Machtübergang zu
sorgen. Friedlich ist wichtig, wichtig. Friedlich ist wichtig, also ohne Gewalt.
Genau, ohne Gewalt. Ja. Also, aber er gibt sich ja praktisch, also da in diesem Moment. Es ist ein sehr defätistischer Akt. Das darf man jetzt aber nicht so interpretieren, dass er sich quasi den Sozialdemokraten anschließt, sondern er selbst versteht, und das hat er später auch mehrfach betont, die Revolution in diesem Moment als unausweichlich.
Ja, ja. Dennoch ist es nicht dazu gekommen in den Niederlanden. Und du hast Gründe dafür aufgeführt. Mhm. Und in diesem Zusammenhang hast du von der Versäulung gesprochen. Das fand ich hochinteressant und das muss, glaube ich, mal näher erklärt werden.
Ja, in dem Zuge muss ich leider dann einmal einen ganz kurzen Bogen machen und einmal die Grundtheorie, die ich dafür ausgelegt habe, mit der ich mich beschäftigt habe. Und das ist die politische und kulturelle Hegemonie nach Antonio Gramsci. Eine Theorie, die auf der Einsicht basiert, dass die bürgerliche Herrschaft, anders als beispielsweise die feudale, nicht allein auf Zwang und Gewalt basiert, sondern eben halt auch auf gesellschaftlichen Konsens. Das heißt, das bürgerlich-kapitalistische Regime schafft es tatsächlich, eine gewisse Zustimmung in der Gesellschaft für die bestehenden Verhältnisse zu generieren. Das ist so eine Art moralische Führung. Also Marx hat ja auch schon betont, dass die herrschenden Ideen einer Zeit immer stets die Ideen der herrschenden Klasse sind. Und die werden halt getragen durch öffentliche und private Institutionen, also Organisationen, Vereine, Medien, aber auch halt durch öffentliche Einrichtungen wie die Justiz oder auch Bildung. Das ist dann auch ein teils integrales Staatsverständnis, wonach die Bürger dadurch, dass sie halt partizipieren können, das System auch mittragen und zu dem zustimmen. Und dieser Gedankensatz fungiert aber nicht nur als Beschreibung der Herrschaftssicherung von oben, sondern soll auch zur Revolutionspraxis von unten beitragen. Gramsci argumentiert, dass ein bürgerlicher Staat nicht einfach mit Gewalt umgestoßen werden kann, solange das Herrschaftskonstrukt von der breiten Gesellschaft nicht ausreichend hinterfragt wird. Also Revolutionäre müssen erst eine politisch-kulturelle Gegenhegemonie, eine Gegenöffentlichkeit entwickeln und diese in der Masse anschlussfähig machen. So kurz formuliert, bevor zu den Waffen gegriffen werden kann, muss die Revolution schon in den Köpfen begonnen haben. Und dementsprechend habe ich mich damit intensiv beschäftigt, inwiefern ist das geschehen, inwiefern hat es eine Diskursverschiebung zugunsten sozialistischer Ideen gegeben. Und was in den Niederlanden sehr interessant ist, es gibt eine sehr schnelle konterrevolutionäre Mobilisierung. Also die Regierung schafft es sehr schnell, innerhalb kürzester Zeit eine konterrevolutionäre Streitkraft aufzubauen und rekrutiert dabei vor allem aus den konfessionellen Lagern, größtenteils auch lohnabhängigen Arbeiterinnen, Bäuerinnen und so weiter. Und in dem Fall greife ich jetzt das andere Konzept auf, das Konzept der Versäulung, denn das ist zwar ein Konzept, das ein bisschen dichotomisch gedacht, aber auch nicht völlig überzogen dargestellt, die niederländische Gesellschaft in vier relativ geschlossene weltanschauliche Milieus, also den Säulen, unterteilt. Neben Sozialisten und Liberale bestehen dabei vor allem zwei konfessionelle Säulen, Katholiken und Protestanten. Diese Säulen definieren sich nicht nur über ihre politische und Parteizugehörigkeit, sondern auch besitzen eigene Strukturen, also eigene Zeitungen, Schule, Verein, Organisation und auch Gewerkschaften. Und in diesen konfessionellen Lagern haben diese Gewerkschaften eben nicht diesen stark klassenkämpferischen Ansatz, sondern einen viel paternalistischen, karikativen Charakter. Die politischen Eliten dieser Säulen schützen so ihre Arbeiterinnen, wenn man so möchte, vor Materialismus und Klassenkampf.
Ja, das heißt, die Gesellschaft ist vertikal eingeteilt in diese vier Säulen. Und innerhalb der Säulen gibt es dann vielleicht auch den Klassenkampf, aber im bürgerlichen Sinne. Das heißt also, es gab die Arbeitgeber, es gab die Arbeitnehmer Und die haben natürlich innerhalb der Säule sich ausgetauscht und versucht, einen Konsens zu finden. Und da sind die Konsense in der katholischen Säule doch anders als in der protestantischen und noch anders als in der sozialistischen. Das heißt, sie konnten durchaus sehr unterschiedliche Meinungen zum Ausdruck bringen. Und das ist eigentlich im Grunde genommen die Grundlage des Scheiterns gewesen.
Oder sehe ich das anders? Nee, das ist schon richtig. Also wie du gerade schon sagtest, das sind halt vertikale Säulen und die also überlagern ja auch so ein bisschen diese horizontalen Klassengegensätze in den konfessionellen Säulen. Also ein katholischer Arbeiter steht einem katholischen Unternehmer vielleicht politisch und kulturell deutlich näher als einem sozialistischen Arbeiter. Und das sorgt halt dafür, dass in jeder Zeit, auch im Vorlauf der gescheiterten Revolution, es kaum Übertritte von konfessionell gebundenen ArbeiterInnen zum sozialistischen Lager gibt. Also ganz im Gegenteil, diese sind halt die Träger der Konterrevolution.
Ja, eigentlich ist die Konterrevolution eine Verfestigung der Säule. Im Grunde genommen. Ne?
Genau.
Ja. Jetzt haben wir die niederländische Seite behandelt. Kommen wir mal auf die deutsche Seite. Was lief da anders?
Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass dieser Umsturz auch nochmal ein bisschen manifestiert, dass halt eine auf Zwang basierte Herrschaft, ein zwangbasierendes Regime sich nicht dauerhaft stabil halten kann. Also die Hohenzollern haben sich notgedrungen zu kleinen Reformen immer wieder überzeugen lassen. Auch im Oktober 1918 gab es eine vorsichtige Erweiterung des Parlaments. Das war aber für niemanden mehr greifbar, diese Auswirkung. Stattdessen waren sie schon, ich finde immer so ein bisschen verblendet, was ihren eigenen Legitimationsverlust angeht, also den sie nicht wirklich wahrgenommen haben. Und die Entscheidung des Militärs, trotz aussichtslosen Kriegsausgangs weitere Opfer zu fordern, das hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Also die Monarchie war politisch isoliert, reformunfähig und verfügte über keinen gesellschaftlichen Rückhalt. Trotzdem bricht ja so ein Regime nicht einfach so, löst sich ja nicht einfach auf, sondern es braucht immer Trägerin eines Umstürzes. Und das ist der große Unterschied zu den Niederlanden. Hier bildet sich tatsächlich eine Massenbewegung. Also aus dem Kieler Matrosenaufstand entsteht binnen weniger Tage eine reichsweite Bewegung, Arbeiter und Soldatenräte organisieren sich, es kommt zum Generalstreik und Massendemonstrationen und vor allem, und das ist auch ein sehr entscheidender Punkt, Soldaten oder beziehungsweise Streitkräfte des Regimes treten halt über zu den revolutionären Bewegung. Und damit verfügen Arbeiter und Soldatenräte selbst über Waffen und militärische Macht. Und das ist der Punkt, wo das alte Regime diese konkurrierende Machtansprüche nicht mehr unterdrücken kann.
Ja, nun kommst du zu deinem Schluss in der Arbeit, dass auch die deutsche Revolution im engeren Sinne nicht unbedingt sozialistisch war. Was meinst du damit?
Also meine Arbeit benutze ich einen relativ strengen Revolutionsbegriff und um es mal grob zu umschreiben, also eine sozialistische Revolution ersetzt nicht einfach nur die politische Spitze, sondern überwindet auch die bestehenden Klassen- und Eigentumsverhältnisse. Und das passiert 1918-19 in Deutschland nicht. Die Monarchie ist beseitigt und auch die erste parlamentarisch voll entwickelte Republik wird auf deutschem Boden errichtet. Es gibt ja auch Reformen wie die Einführung des allgemeinen Wahlrechts, einschließlich Frauenwahlrechts, die Einführung des 8-Stunden-Tages. Und trotzdem bleibt die private Verfügung über zentrale Produktionsmittel, die bleiben bestehen. Es kommt zu keiner Sozialisierung, Vergesellschaftung, Verstaatlichung. Die kapitalistische Wirtschaftsordnung ist weiterhin intakt und auch traditionell staatliche und militärische Eliten blieben in erheblichem Maße bestehen. Also die Arbeiter- und Soldatenräte sind letztendlich nicht die Grundlage einer neuen staatlichen Ordnung, sondern das Endresultat, die Verfassung zur Weimarer Republik, ist vielmehr auch ein Kompromiss sozialdemokratischer, liberaler und nationalkonservativer Ideen. Und letztendlich erhebt sich hier dann eine bürgerliche parlamentarische Demokratie. Das ist durchaus ein Fortschritt zu den vorherigen politischen Ordnungen und zu den vorherigen Verhältnissen. Aber man darf jetzt auch nicht vergessen, dass das Deutsche Kaiserreich ja kein feudaler Staat mehr war, der mittels einer bürgerlichen Revolution überwunden werden musste, sondern es war vielmehr eine bürgerliche, also schon bereits bestehende bürgerliche Gesellschaft unter monarchistischer Führung.
Aber es war eben halt nicht sozialistisch im eigentlichen Sinne, nicht?
Genau.
Zu Luxemburg und Liebknecht. Was hat sie von Troelstra eigentlich unterschieden, sowohl in ihre Ziele als auch in ihre Vorgehensweise?
Ja, das fand ich auch sehr spannend zu beobachten. Das sind Sozialisten, wobei ich mich auch ein bisschen schwer tue, Troelstra als Sozialist zu bezeichnen. Aber auf jeden Fall, sagen wir mal, Akteure des linken politischen Lagers mit unterschiedlicher Prägung. Also das sieht man ja schon an den Zielsetzungen. Luxemburg und Liebknecht fordern eine grundlegende Überwindung der kapitalistischen Klassenordnung, die Vergesellschaftung der Produktionsmittel und erkennen ja auch die Arbeiter- und Soldatenräte als Grundlage einer sozialistischen Demokratie. Also sie verstehen Revolution nicht als bloße Ablösung einer Regierung, sondern als eine wahre Systemtransformation. Und Troelstra will ja auch die Machtübernahme durch die Arbeiterklasse, aber bei ihm ist auch so ein bisschen unklar, was direkt danach folgen soll. Also welches Konstrukt des Sozialismus verfolgt er dabei? Er ist viel, viel stärker als die beiden anderen vom parlamentarischen Denken geprägt. Ich finde, er steht auch klar in der Tradition von Eduard Bernstein, der ja so ein bisschen die Abkehr der Sozialdemokratie vom traditionellen Marxismus eingeleitet hat und sich für einen friedlichen, demokratischen Kampf um die Verbesserung der Lebensumstände von Arbeiterinnen eingesetzt. Und das demnach bedeutet für ihn so ein wenig Revolution, vor allem die Arbeiterklasse übernimmt unter dem Druck der Straße die Regierung. Und er will dabei auch gewissermaßen mit der Bourgeoisie kooperieren, beziehungsweise erwartet, dass sie freiwillig von ihren Privilegien abtritt. Und ich finde, das zeigt aber auch so ein bisschen, dass er strategisch blank ist. Also ihm fehlt es an einer echten Idee und auch einem gewissen Realismus. Also wenn wir dann die Strategie nochmal kurz aufgreifen, er lehnt Gewalt.
Er ist immer Troelstra, ne?
Genau. Wir reden von Troelstra. Ja, richtig, sorry. Troelstra lehnt Gewalt ausdrücklich ab. Er will einen friedlichen, unblutigen Übergang. Und
das ist bei Luxemburg und Liebknecht nicht so eindeutig, ne?
Das, also, genau. Hm. Also es ist schon so, dass sie willkürlichen Terror ablehnen. Aber sie erwarten, dass die herrschende Klasse ihre Privilegien notfalls gewaltsam verteidigen wird. Und sie, also ihre Behauptung bestätigt sich ja auch im Zuge des Januaraufstandes und der zweiten Phase der Revolution. Also sie werden ja
und deswegen schließen sie Gewalt im Grunde genommen selber auch nicht ganz aus.
Genau, deswegen halten sie eine Bewaffnung der Arbeiterschaft zur Selbstverteidigung im revolutionären Prozess für notwendig. Und das ist eine durchaus auch realistischere Einschätzung der, ja, der strategischen Revolutionsfrage.
Ja, ja. Kannten sich eigentlich Troelstra, Luxemburg und Liebknecht?
Ja, tatsächlich. Das fand ich auch sehr interessant. Also Luxemburg ist und Troelstra haben sich selber schon früh getroffen. Ich glaube 1893 beim Internationalen Sozialistenkongress in Zürich. Und pflegen danach auch durchaus ein freundschaftliches Verhältnis, obwohl sie ja eigentlich doch durchaus politische Meinungsverschiedenheiten über Reformismus und Revolution, über die Zukunft der Internationale haben. Troelstra bewundert allerdings auch Luxemburg, also hegt viel großen Respekt, auch für Liebknechts Antimilitarismus hat er viel übrig. Und er ist auch schwer getroffen, als er von ihrem Tod erfährt. Und das ist auch spannend, weil Troelstra sich ja eigentlich viel näher an der MSPD, also an Ebert, Scheidemann, an später dann halt auch Bernstein, Kautsky orientiert. Aber dieser Punkt, also dieser, als er erkennt, wie die mehrheitssozialdemokratische Regierung A, die sozialistischen Vorstellungen, also zumindest eine Sozialisierung der Schwerindustrie nicht umsetzt und ihre Position gewaltsam verteidigt gegen die eigenen GenossInnen, das empört ihn und lässt ihn auch ein bisschen von der Linie, die er vorher vertreten hat, oder zumindest der Beziehung, die er vorher zur großen Schwesterpartei der niederländischen Sozialdemokratie abkehren.
Aber man kann sagen, in diesem Zusammenhang, dass es ein Kulturtransfer von Ost nach West gab, aber nicht von West nach Ost.
Genau, also das ist auf jeden Fall auch wichtig zu betonen. Also er interpretiert die Ereignisse in Deutschland ja auch unmittelbar als Modell für die Niederlande. Mhm. Also setzt das quasi wie eine Schablone auf. Der Kieler Matrosenaufstand ist quasi für ihn vergleichbar mit der Haskam-Meuterei. Nach der deutschen Arbeitererhebung erwartet er auch eine niederländische Arbeitererhebung. Und er denkt auch, dass natürlich die SDAP, also die, seine Partei, die niederländische Sozialdemokratie, die größte Arbeiterpartei in dem Zuge an die Macht gelangt. Und diese Übertragung ist auch mitursächlich für seine Fehleinschätzung, aber auch für die Fehleinschätzung der gesamten Niederlande, weil in den gesamten Niederlanden waren diese Ereignisse in Deutschland ja maßgeblich für die Erwartung einer revolutionären Bewegung.
Ja. Am Ende deiner Arbeit bestätigst du dir eigentlich die alte These, dass Troelstra sich geirrt hat, allerdings mit einer, wie ich für mich als sehr überraschend gesehen habe, doch mit einer wichtigen Einschränkung. Welche?
Ja, genau. Also grundsätzlich ist es eindeutig, dass keine revolutionäre Situation vorlag. Aber er handelt nicht völlig irrational und vor allem auch nicht allein. Also es ist eine Form kollektiven Irrtums, weil wir hatten jetzt nicht nur den niederländischen Bürgermeister, der große Sorge davor hatte, dass es halt zu Umsturz kommt, sondern auch viele Regierungsmitglieder, Arbeitgeber und auch das Militär- und Sicherheitsapparate reagierten entsprechend.
Ja, wir können es ist auf Troelstra fokussiert worden, aber genau. Es ist ein viel breiterer Irrtum gewesen.
Es ist ein viel breiterer Irrtum und ich finde auch ein entscheidender Indiz dafür ist, dass es im Zuge dieser unruhigen Novembertage zu schon tiefgreifenden Reformen kam, also sozioökonomischen Anpassungen, die Einführung des Frauenwahlrechts, die Einführung des 8-Stunden-Tages und solche, gut für Sozialisten sind es noch bescheidene Reformen, sind eigentlich nur dann oder geschehen eigentlich nur dann, wenn die bürgerliche Herrschaft auch wirklich eine Bedrohung von links sieht, die revolutionären Charakter in sich trägt.
Ja, ja. Schön. Wir kommen zum Ende, Lorenz. Was können wir aus diesem Vergleich für die heutige Debatte über gesellschaftlichen Wandel und revolutionäres Potenzial überhaupt lernen?
Ich glaube, erstmal grundlegend ist, dass ökonomische Krisen allein noch keine Revolutionen produzieren, weil man sieht ja auch einfach, wie völlig unterschiedlich trotz ähnlicher Versorgungsprobleme und sozialer Ungleichheit wie sich die Situation entwickelt haben. Also materielle Not ist durchaus ein Beschleuniger, aber noch keine hinreichende Bedingung. Entscheidender ist eigentlich der Kampf um die gesellschaftliche Hegemonie. Also wer die kulturellen Deutungsmuster einer Gesellschaft nicht verändert, kann eine Krise nicht automatisch politisch für sich nutzen. Auch wichtig, und das ist heute, glaube ich, wichtiger denn mehr, also soziale Klassen sind ja nicht automatisch politisch homogen. Also es war ja auch in Deutschland keine homogene Arbeiterklasse und in den Niederlanden sowieso nicht. Und heute ist sie nochmal extremer ausdifferenziert, aber um da nochmal auf das Thema der Hegemonie zurückzukommen, die relevante Frage lautet dabei ja nicht, gibt es noch eine Arbeiterklasse, sondern vielmehr kann eine sehr heterogene, lohnabhängige Bevölkerung gemeinsame politische Interessen entwickeln? Und dann, und das ist natürlich das Learning von Troelstra, aber auch von Liebknecht, der den Januaraufstand falsch interpretiert, innerhalb revolutionärer oder scheinrevolutionärer Situationen müssen politische Akteure das Potenzial nüchtern einschätzen können.
Ja. Du hast ja mit deiner Arbeit das sehr schön aufgelistet sozusagen und einen schönen Vergleich gemacht. Siehst du noch offene Fragen für eine Anschlussforschung in diesem Bereich?
Durchaus. Also auch im Bereich dieses Vergleiches gibt es noch viele, also wo man stärker eingrenzen kann oder sich auf andere Bereiche fokussieren kann. Ich habe ja zum Beispiel die revolutionären Obleute, die auf den Novemberumsturz einen viel größeren Einfluss hatten als Luxemburg und Liebknecht, fast nahezu ausgeklammert. Das ist eigentlich schon, das könnte man auch viel mehr einbeziehen. Man könnte auch Troelstra mit dem ihm politisch näherstehenden Philipp Scheidemann oder ja auch Friedrich Ebert irgendwie vergleichen. Da frage ich mich allerdings, das waren jetzt alles drei, naja, nicht wirklich revolutionäre Charaktere, also passt das jetzt in den Fokus. Aber man könnte auch Luxemburg und Liebknecht mit David Weinkoop, den niederländischen Kommunisten, der auch einen Revolutionsanspruch artikuliert hat, vergleichen. Und ich glaube, für mich wäre das Spannendste, und hier komme ich wieder auf den Auslöser quasi dieser Arbeit zurück, auf den deutschen Oktober 1923, denn hier hat die KPD womöglich auch eine revolutionäre Möglichkeit unterschätzt, also unterschätzt, nicht überschätzt und nicht für sich genutzt. Das wäre so eine Art Anti-Troelstra, das als Vergleich gegenüber Troelstras Irrtum gegenüberzustellen, wäre durchaus interessant, um Fehleinschätzungen revolutionärer Situationen systematischer zu untersuchen.
Ja, also da ist noch eine ganze Menge zu tun.
Da ist noch Luft.
Ist noch Luft, ja, genau. Jo, Lorenz, vielen Dank, dass du uns einen Einblick in deine Masterarbeit gegeben hast. Hast du vor, in diesem Bereich noch weiter zu forschen?
Das halte ich durchaus für möglich. Also wie gerade schon angesprochen, gibt es ja noch Themen, die man da aufarbeiten kann. Ich glaube, ich fände es auch spannend, auch über einen längeren Zeitraum ein Bild der frühen niederländischen Arbeiterbewegung zu skizzieren, auch zu schauen, warum denn sie eigentlich so moderat und so, ich sag mal auch mal, streikarm war. Also das würde mich durchaus interessieren. Ja.
Nur zu. Viel Erfolg dabei und nochmals danke, dass du bei uns warst. Vielen Dank, lieber Lorenz.
Vielen Dank.
Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, schickt uns gerne eine Bewertung und abonniert uns. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt: Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.